Tagchen, liebe Mystery-Freunde. Immer wieder werde ich gefragt oder ich höre so in Diskussionen, warum sprechen denn alle in Sachen Rätsel der Pyramiden immer nur von der großen Pyramide von Gizeh, von der Cheops-Pyramide? Es gibt doch viel mehr Pyramiden und es gibt doch auch die Pyramide, die direkt daneben steht, und zwar die seines Sohnes, des Pharao Chephren. Warum spricht denn niemand davon? Gibt es da keine Mysterien oder Rätsel? Gut, die gibt es schon und deshalb wollen wir in diesem Video uns mal die sogenannte Chephren-Pyramide von Gizeh etwas genauer ansehen, denn da gibt es schon einige interessante Informationen und Spekulationen zu. Ihr müsst nicht selber vor Ort in Gizeh in Ägypten gewesen zu sein, um festzustellen, da gibt es natürlich drei große Pyramiden. Es ist eben, wie es die klassische Dokumentation über das alte Ägypten immer so gern sagen, das letzte der sieben Weltwunder der Antike, was heute noch erhalten ist und zugleich das älteste. Und da wird natürlich immer viel über die große Pyramide gesprochen, die den Namen Cheops-Pyramide trägt. Und direkt daneben steht aber die Pyramide seines Sohnes bzw. einer seiner Söhne, und zwar des Pharao Chephren. Die war mal 144 Meter ungefähr hoch, also nur 3 Meter etwa kleiner als die von Pharao Cheops, aber sie sieht eigentlich auch größer aus. Das liegt einfach daran, sie steht etwas erhöht auf einem etwas erhöhten Plateau. Aber das auffälligste Merkmal ist natürlich, wenn ihr euch mal einfach Bilder von Gizeh anschaut, die Spitze der Pyramide, denn dort befinden sich noch Kalksteinreste, um es mal so auszudrücken. Und zwar sind es Reste der ehemaligen Verkleidung der Pyramide, die nicht abgerissen wurden. Denn die waren ja alle mal verkleidet mit schönen Kalkstein, schön poliert. Nicht nur die Pyramide von Cheops und Chephren, sondern eigentlich im Prinzip alle Pyramiden. Die hatten mal eine Verkleidung. Das ist eben das Auffälligste an dieser Pyramide. Natürlich fehlt da auch die Spitze. Da fehlen, ich glaube, knapp 10 Meter oder so ist sie heute kleiner. Und erbaut wurde sie nach der gängigen ägyptologischen Chronologie auch in der 4. Dynastie, so ungefähr 2550 vor Christus, kann man so sagen, ist sie erbaut worden, eben von dem Nachfolger von Cheops, von dem Pharao Chephren. Die emsigen Ägyptologen haben natürlich im Umfeld der Pyramide auch zahlreiche Ausgrabungen gemacht und zahlreiche Funde und architektonische Bauwerke entdeckt. Totentempel, den Aufweg, der nach unten führt, der an der Sphinx dann vorbeiführt. Das ist so eine Eigenart von allen Pyramiden, dieser Aufweg dahin, der dann in diesen Totentempel mündet. Den Sphinx-Tempel da unten drunter. Und hier ist natürlich das Besondere, dass Pharao Chephren auch die Sphinx erbaut haben soll. Da gibt es ja schon die ersten Spekulationen, dass das so nicht stimmt, dass er die Statue dort aus Mischung von Löwe und Mensch, dass er sie nur restauriert hat, dass sie gar nicht ihn darstellen sollte ursprünglich, sondern dass sie viel älter ist und so etwas. Aber zum Thema Sphinx etc. habe ich hier schon einige Videos gemacht und auf fischinger-blog.de findet ihr einige Artikel dazu. Da soll es jetzt nicht drum gehen. Vielleicht ist ganz interessant, am sogenannten Aufweg zur Chephren-Pyramide so ungefähr auf der Hälfte zwischen Sphinx und Chephren-Pyramide. Unter dem sogenannten Aufweg findet sich ein senkrechter Stollen tief in die Erde, fast so 40 Meter tief und in 3 Ebenen. Und das ist das sogenannte Osiris-Grab, worüber ich hier auch schon öfter berichtet habe. Es wird ja oft fälschlicherweise gesagt, dieses Osiris-Grab, dieses legendäre, inzwischen legendäre Osiris-Grab, befindet sich unterhalb der Cheops-Pyramide. Das stimmt aber nicht. Es befindet sich hunderte Meter davon entfernt, eben unter dem Aufweg zur Pyramide von Pharao Chephren. Das sind so eigentlich die klassischen Eckdaten. Eben ein Nachfolger des Königs Cheops hat sie gebaut, einer seiner Söhne. Sie ist ein bisschen kleiner, soll als Grabmal gedient haben, steht da in Gizeh herum in der Wüste und jeder Tourist kann sie sehen und auch besuchen. Sie ist nicht immer geöffnet, aber man kann dort auch hineingehen. Und ein arabischer Historiker mit Namen Ibu Abdas Salem berichtet, dass erst im Jahre 1372 nach Christus die Pyramide des Chevren erstmalig durch die Araber geöffnet wurde. Sie haben da also quasi einen Grabräuberschacht hineingeschlagen, um in das Innere vorzudringen. Das ist schon mal erstmal sehr zweifelhaft, dass sie im 14. Jahrhundert erstmals geplündert wurde, wenn wir es so nennen würden. Aber es ist interessant, dass die ersten Forscher und Reisenden in Ägypten schon im 18. Jahrhundert den eigentlichen Eingang in die Pyramide gesucht haben und sie haben ihn vergeblich gesucht. Sie wussten nicht, wo er war. Erst im Jahre 1818 hat Giovanni Battista Belzoni den eigentlichen Eingang in die Pyramide entdeckt. Er ist nicht weit von dem sogenannten Grabräuberschacht entfernt. Er ist ganz ähnlich wie bei der Cheops-Pyramide. Und es war ein Schacht, der voll mit Schutt war, mit Geröll, mit Gestein. Und er machte sich da ewig lang die Arbeit, den freizulegen. Er hat sowieso ewig lange gesucht, verzweifelt danach, wo denn der Originaleingang ist und kam dann so eben in das Innere der Pyramide. Ganz interessant ist, er hat dann natürlich auch die Grabkammer entdeckt und sie war vollkommen leer und ganz offensichtlich geplündert und geradezu zerstört worden. Also da haben die Plünderer, die da waren, wann und wer das immer auch gewesen ist, die Grabkammer geradezu zerlegt und zerpflückt, haben da richtig vandaliert. Aber so einige Entdeckungen hat er dann auch gemacht. Er dachte eher so in seinen Aufzeichnungen zu erfahren, oh, da ist ja überhaupt kein Sarkophag vorhanden. Es ist ja quasi nichts los hier. Dann hat er doch an der Ecke der Grabkammer einen Sarkophag gefunden. Der war auch voll mit Schutt und der wurde auch ausgeräumt. Und da drin befanden sich Knochenreste, Knochenfragmente und so etwas. Er hat erst gedacht, oh, da haben wir die Reste des Pharao oder irgendeiner Sekundärbestattung, wie es in Ägyptologie heißt. Das bedeutet, irgendjemand hat sich nachträglich vielleicht Jahrtausende später dort bestatten lassen. Aber die Knochen wurden nach London geschickt, wurden da genauer analysiert und untersucht und da stellte sich dann sehr schnell heraus, das sind gar nicht Knochen von einem Menschen, das sind Knochen von einem Stier. Also garantiert nicht der Pharao Chefrin, wo der übrigens bestattet worden sein soll, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wann genau die Stierknochen da eingebracht wurden, ist natürlich völlig unklar. Da kann man spekulieren, vielleicht unter Pharao Ramses II. In der 19. Dynastie, denn er hat ein umfangreiches Bauprogramm in ganz Ägypten durchgeführt. Und zwar schloss das Renovierungen, Restaurierungen und Instandsetzungsarbeiten auch an den Pyramiden von Gizeh mit ein. Und natürlich ist ganz bekannt in der 18. Dynastie der Pharao Thutmosis. Er hat ja die sogenannte Traumstele errichtet. Ich zeige euch da gerade mein Bild. Die befindet sich zwischen heute, also zwischen den Vorderbeinen, zwischen den Pranken der Sphinx, unten am Sphinx-Tempel und am sogenannten Taltempel. Und das ist ja so, diese Legende, er war bei der Jagd dort, ist dann im Schatten der Sphinx eingeschlafen, sei ihm sie im Traum erschienen und die Sphinx war also fast vollständig mit Sand begraben und sie habe ihn dann geweissagt, wenn du mich ausbuddelst, dann wirst du der nächste Pharao von Ägypten. Und da heißt es, das hat er dann getan und wurde dann tatsächlich der nächste Pharao von Ägypten, obwohl er eigentlich gar nicht vorgesehen war in der Rangfolge der Pharaonen. Aber so ist so die Legende und zum Dank hat er dann eben auch nicht nur die Sphinx ausgegraben, restauriert eben, sondern auch die Traumstele aufgestellt. Im Prinzip spektakuläre Funde innerhalb der Pyramide durch Chefrin wurden da überhaupt nicht gemacht. Also da war eigentlich gar nichts zu finden, außer dass die halt irgendjemand mal ausgeraubt hat, ein Grabräuberstollen da reingeschlagen wurde, reingemeißelt wurde. Ich zeige da gerade mein Bild, da habe ich den Stollen so ungefähr mal eingezeichnet, wo der lang geht. Aber das verlief eigentlich ganz ähnlich alles wie bei der Eröffnung der großen Pyramide der Cheops. Naja, sagen wir mal, die ersten Menschen, die die Pyramide der Cheops betreten haben, die Araber, da heißt es ja immer, der Kalif Al-Mamun war der allererste, der dort eingebrochen ist, haben da einige Entdeckungen gemacht, die in der Pyramide des Pharao Chefrin nicht gemacht wurden. Aber da blende ich euch mal einen Link ein. Ich habe da eine sehr umfangreiche Artikelserie auf meinem Blog stehen, was da alles gefunden wurde. Übrigens auch Mumien und Mumienreste und Schätze in Anführungszeichen, die sich angeblich in der Pyramide von Pharao Cheops befunden haben sollen. Aber irgendwie die Chefin-Pyramide war ganz offensichtlich vollkommen leer. Die paar Knochen von einem Stier, die da gefunden wurden, das sagt eigentlich gar nichts aus. Außer natürlich, dass ganz klar im 19. Jahrhundert die Pyramide nicht erstmalig wirklich betreten wurde. Und ob sie wirklich im 14. Jahrhundert erstmalig betreten und geplündert wurde, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Aber interessant war, dass Belzoni bei seinen Ausgrabungen und Forschungen innerhalb der Pyramide 1818 noch weitere Kammern und so etwas entdeckt hat. Und zwar so das Kammersystem, wie man es heute kennt, so wie ihr es hier gerade an dem Bild seht. Aber im Jahr 1837 machte sich Howard Weiss auch an die Erforschung der Pyramide. Das ist der, der die Entlastungskammern, die meisten der Entlastungskammern oberhalb der Kammer des Königs in der Cheops-Pyramide gefunden hat, wo sich die legendäre Kartusche des Pharao Cheops befindet. Er war genauso brachial in dieser Pyramide da am Werk wie in der Cheops-Pyramide, das heißt mit Dynamit, um sich den Weg da frei zu sprengen. Er suchte da auch nach geheimen und verborgenen Kammern in der Chefin-Pyramide. Er hat, wie soll man sagen, die Hauptkammer, die Grabkammer in der Chefin-Pyramide geradezu völlig zerlegt, den ganzen Boden aufgerissen und alles, hat aber irgendwelche geheimen Stollen oder so nicht entdeckt. Also wie gesagt, es lief eigentlich ganz ähnlich ab wie bei der Eroberung und Zerstörung der Cheops-Pyramide. Aber natürlich hat auch die Chefin-Pyramide so allerlei Geheimnisse. Das beginnt ja schon beim Inneren der Pyramide. Ich blende noch mal so einen Querschnitt davon ein, von der Chefin-Pyramide. Die sieht vollkommen anders aus. Das Gangsystem wurde vollkommen anders angelegt wie zuvor in der Pyramide von Pharao Cheops. Und interessant ist dabei auch, diese Kammern und Stollen, die ihr da so seht, die sind nicht im Mauerwerk der Pyramide selber, sondern die wurden in das gewachsene Felsgestein hineingemeißelt, in den sogenannten Pyramidensockel. Auch die Pyramide der Cheops steht auf einem kleinen Hügel, auf einem Pyramidensockel. Und hier gibt es irgendwie überhaupt keine Kammern im eigentlichen Mauerwerk der Chefin-Pyramide selbst. Das sieht völlig nackt aus. Bietet natürlich somit auch viel Platz für Vermutungen über irgendwelche anderen unentdeckten Kammern und Stollen. Aber es ist irgendwie auch alles nicht so prunkvoll. Eine große Galerie, ich zeige euch da mal ein Bild, wo sie besonders schön aussieht, wie wir sie aus der großen Pyramide erkennen oder auch aus der hohen Pyramide, so ein Krakengewölbe, findet sich da zum Beispiel auch nicht. Das sieht irgendwie alles ein bisschen traurig aus. Und völlig unklar ist auch, warum gibt es eigentlich zwei Eingänge in die Pyramide von Pharao Chefren. Ihr seht ja an dem Bild, ich zeige auch da mal mit einem Pfeil drauf, außerhalb der Pyramide geht noch ein Stollen in die Pyramide hinein. Und zwar wurde der erst auch 1837 von Howard Weiss entdeckt. Aber wieso gibt es so etwas? Hier muss ich mal vielleicht einwerfen. Es gibt in diesem Zusammenhang auch Überlegungen, dass die Pyramide noch viel größer gebaut werden sollte, sodass dieser zweite Eingang, der erst eben 1837 entdeckt wurde, eigentlich noch weitergeführt werden sollte und dann ins Außenmauerwerk der Pyramide irgendwie dort enden sollte. Aber warum zwei Eingänge? Das ist bis heute rätselhaft. Die Ägyptologen streiten sich natürlich da auch drüber, weil eigentlich reicht ja ein Eingang, der wurde dann ja verschlossen, weil eigentlich sollen es ja Monumente für die Ewigkeit sein, für die Mumie des Pharao. Da geht nachher keiner mehr wieder hinein. Zum Beispiel ist es interessant, viele, viele Jahrhunderte später, zum Beispiel in der 12. Dynastie, wurde Pharao Chefren immer noch verehrt. Es gab da immer noch einen Totenkult an dem Totentempel. Andere Pharaonen haben da allerdings dann den Tempelsüchter ein paar Steine wieder geklaut, um ihre eigenen Pyramiden zu bauen. Aber das war im alten Ägypten ja gang und gäbe. Das heißt, also dieser Kult für den Pharao, der Jahrhunderte später durchgeführt wurde, fand natürlich außerhalb der Pyramide statt. Da reicht also ein Eingang, um da mal irgendwas reinzuschaffen, den zu verschließen. Man braucht keine zwei Eingänge. Und später, um einen Kult durchzuführen, braucht man auch keinen Eingang, weil eben keiner hineinging. Deshalb ist das sehr komisch, warum es da zwei Eingänge gibt. Ägyptologen spekulieren in diesem Zusammenhang mit dem zweiten Eingang einfach dahingehend, ja, man hat während des Baus der Pyramide sich überlegt, oder der Pharao hat sich überlegt, ach, ich will die doch anders haben, ich habe keinen Bock auf so einen Eingang, baut mir die Pyramide anders, baut mir die Kammern anders. Und so wurde eine Planänderung durchgeführt. Und so kam es dann dazu, dass ihm zwei Eingänge da angelegt wurden. Das wird auch ganz gerne von der sogenannten Knickpyramide gesagt. Das befindet sich so in der Schur, so etwa eine halbe, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Kairo entfernt in südliche Richtung. Da findet sich ja die Rote Pyramide und die Knickpyramide. Und diese berühmte Knickpyramide hat auch zwei Eingänge. Auf der Westseite, ich zeige dir mal Bilder, die ich da gemacht habe, kann man es sehr gut erkennen. Da befindet sich ein Eingang so ungefähr in 33 Meter Höhe, der dann nach unten führt. Aber auf der anderen Seite, ich komme auf der Nordseite, ist dann eben noch ein Eingang. Und beide führen in ein separates Kammersystem in der Knickpyramide hinein, was dann später innerhalb der Pyramide durch einen weiteren Stollen verbunden wurde. Auch hier sagt man, ja, da gab es auch Bauänderungen, Änderungen in der Planung, in der Konstruktion des Inneren der Pyramide. Wobei man hier natürlich sagen muss, man sieht es ja ganz klar. Schau mal dieses Bild zum Beispiel. Da ist ja ganz klar zu sehen, dass während des Baus hier sowieso eine große Änderung vorgenommen wurde. Aber kommen wir mal wieder zurück nach Gizeh und natürlich zur Pyramide der Chefren. Diverse Historiker haben natürlich über diesen Pharao auch schon viel spekuliert, beziehungsweise sie haben aufgeschrieben, was sie denn alles so gehört haben. Beste Beispiel ist natürlich das Hittat. Das ist so eine arabische Sammlung aus dem Mittelalter, wo verschiedene arabische Historiker zu finden sind, die so Märchen, so sagt man heute, aufgeschrieben haben, was sie über Gizeh und die großen Pyramiden dort alles hörten. Da muss ich nochmal auf meinen Artikel verweisen, weil ich da ausgiebig darauf eingehe. Denn da heißt es zum Beispiel, dass in dieser Kammer in der Pyramide 30 geheime Kammern angelegt wurden, aus farbigem Granit. Da wurden allerlei Schätze verborgen und Talismane, Zauberformeln, seltsame Gegenstände. Das soll in der Pyramide von Pharao Chefren sein, nicht von Cheops. Und da berichtet das Hittat dann eben ausführlich davon, dass es da solche verborgenen Kammern gibt. Ägyptologen, klassische Historiker, Altertumsforscher lehnen, das muss man auch unbedingt erwähnen, diese Geschichtssammlung vom Hittat völlig ab, so als Märchen eben, weil es alles nur Erzählungen sind, die da im Mittelalter aufgeschrieben wurden von den Arabern mit vollkommen absurden Inhalten. Zum Beispiel, da blende ich euch mal ein Video ein, gibt es auch eine wahnsinnig spannende Geschichte über die sogenannte über die sogenannte unvollendete Grabkammer bzw. Felsenkammer innerhalb der Cheops-Pyramide. Das ist die, die da unterirdisch ist. Und da gibt es auch eine wahnsinnig interessante Story, die da überliefert ist in diesem Hittat. Was das Hittat übrigens auch berichtet, allerdings bezieht sich das dann auf alle drei Pyramiden in Gizeh, dass diese Außenverkleidung, die ich ja vorhin erwähnte, wo an der Chefenpyramide oben an der Spitze noch was zu sehen ist, dass sie vollgeschrieben gewesen wären mit unlesbaren, fremdartigen Schriften und in einer fremdartigen Sprache. Das wiederum nehmen die Ägyptologen ein bisschen ernst. Sie sagen, ja, das kann ja sein, aber das waren dann Graffiti von irgendwelchen Besuchern, zum Beispiel aus Griechenland. Die haben dann darauf rumgeschmiert, auf der Außenverkleidung, auf dieser Kalksteinverkleidung, an den Pyramiden, egal ob Cheops oder Chefren oder Mykerinos. Und das waren dann eben unlesbare Schriften oder vielleicht koptische Schriften, also ein spätes ägyptisches, schon zu Christus. Zeiten und das war dann eben unlesbar und das wären diese sogenannten geheimnisvollen, unlesbaren Schriften gewesen. Hierzu muss man sagen, dass die Ausverkleidung der Chefrenpyramide sehr lange erhalten gewesen ist. Sie wurde nämlich erst ab 1356 geklaut und zwar brauchte man die Steine, um da Moscheen in Kairo mitzubauen und da haben sich die Araber die dann alle so geholt, bietet sich ja wunderschön an, da hat man ja quasi einen Steinbruch direkt vor der Haustür, wo man schon bearbeitete Steine findet. Also, erst im 14. Jahrhundert. Das ist übrigens noch bevor die Araber selber die Pyramide geplündert haben, erstmalig in Anführungszeichen. Da hat man dann erst die Steine entnommen und so ungefähr 20 Jahre später hat man dann erstmals die Pyramide aufgebrochen. Da hat man dann immer noch nicht gewusst, wo eigentlich der eigentliche Eingang ist, beziehungsweise Eingänge. Wir wissen ja, es sind ja zwei Eingänge. Es gibt dann noch einen anderen Historiker, den ich unbedingt erwähnen muss, einen griechischen Historiker. Und zwar ist das der sogenannte Diodor von Sizilien. Der lebte im 1. Jahrhundert nach Christus und hat die sogenannte Bibliotheca Historica geschrieben. So, eben als eine Geschichtssammlung, was ein Geschichtsschreiber eben so macht. Und er hat auch so allerlei Gemunkel und Gerüchte notiert, was er denn so in Ägypten vernahm oder von den alten Ägyptern, auch von anderen Historikern übernommen, so einige Geschichten, zum Beispiel auch von Herodot einige Jahrhunderte zuvor. Und er hat natürlich dann auch geschrieben, was diese Pharaonen denn so alles da angestellt haben, als sie ihre Pyramiden gebaut haben. So schreibt er nämlich auch Diodor von Sizilien, dass Pharao Chephren genauso verhasst war in seinem Volke als Pharao und als Herrscher wie sein Vater Cheops. Er hätte es tyrannisiert und unterdrückt, unterjocht, versklavt und ausgebeutet, vor allen Dingen eben zum Bau seiner Pyramide. Und deshalb hatte er Angst, wenn er dann irgendwann mal von dannen geht und das Zeitliche segnet, wenn er sich dann in seine Pyramide dann begraben lässt, dann kommt das Volk und will Rache und wird seine Pyramide aufbrechen und seine Mumie, seinen Leichnam schänden und verschleppen und ihn damit quasi entweihen. Und so hat Diodor vor Sizilien im 1. Jahrhundert nach Christus Folgendes geschrieben, das blende ich euch mal ein. Die Könige hatten sich die Pyramiden zu Grabmälern erbaut und doch sollte keiner von beiden darin begraben werden. Damit sind Chephren und Cheops gemeint. Dem Volke waren nämlich wegen der höchst beschwerlichen Arbeit und wegen vieler Grausamkeiten und Bedrückungen diese Könige so verhasst, dass es drohte, mit Hohn und Leichen aus den Gräbern herauszureisen und zu zerfleischen. Daher gaben beide vor ihrem Tode ihren Angehörigen den Befehl, sie an einen unbekannten Ort in Stille zu begraben. Das berichten so einige Historiker, Herodot auch, dass sie außerhalb der Pyramide irgendwo in einer geheimen Kammer sich haben bestatten lassen, weil sie eben Angst vor dem Volk hatten. Hier sagen wiederum die klassischen Ägyptologen, das ist alles Unfug, was der Diodor von Sizilien da behauptet hat über Pharao Chephren, denn es wurden noch Jahrhunderte später mehrere Dutzend Namen nachgewiesen, die den Totenkult so als Priester für diesen Pharao vor Ort in Gizeh ausführte. Und wäre er so verhasst gewesen, wäre zum Beispiel in der 12. Dynastie kein Totenkult mehr von diesem Pharao existent gewesen. So die klassische Meinung, also dass der Diodor von Sizilien da ein bisschen die Fantasie hat walten lassen. Bei der Suche nach unbekannten Räumen in der Chephren-Pyramide, vor allen Dingen eben im 19. Jahrhundert, als mit brachialer Gewalt da alles zerlegt wurde, ist es ganz interessant, wenn man sich die sogenannte Hauptkammer noch einmal genauer anschaut, findet man da an zwei Wänden auch, naja, sagen wir mal, auf dem Foto sieht es aus wie sogenannte Lüftungsschächte. Lüftungsschächte, es waren natürlich keine Lüftungsschächte, aber sind natürlich bekannt, sehr bekannt, vor allen Dingen euch bekannt, aus der großen Pyramide von Gizeh, wo sich so etwas in der Kammer der Königin und in der Kammer des Königs befinden. Und das ist ja dort, wo dann schon in den 1990er Jahren Roboter reingefahren sind und die zwei davon führen an die Außenwand der Pyramide und zwei davon enden eben an sogenannten Türen mit diesen Metallbeschlägen, die auch mal dann durchbohrt wurden. Das war, glaube ich, September 2002 live am Fernsehen zu sehen. So großen Anführungszeichen, ihr wisst schon Bescheid. Aber so sehen die eben aus. Aber es gibt einen großen Unterschied. In der Cheops-Pyramide sind sie so in einer geringen Höhe. Na gut, ihr könnt es jetzt nicht so sehen, aber wenn ihr schon mal da wart oder drin wart, wisst ihr ja Bescheid, da kommt man so bequem dran an diese Schächte. Aber in der Pyramide von Chephren ist das ganz anders. Da braucht man eine Leiter, denn sie sind oben an der Decke angebracht, sind auch nicht viereckig, sind so leicht länglich, also so leicht rechteckig, nicht so quadratisch. Und sie gehen auch nicht irgendwie weit in das Mauerwerk hinein von der Pyramide oder gar bis an die Außenwand, sondern sind nur recht kurz. Und da haben natürlich die Ägyptologen auch wieder eine Interpretation, warum werden denn da in den Fels solche Schächte, solche kurzen Minischächte hineingemeißelt. Die sagen, das waren Halterungen und zwar für eine Holzwand. Hier habe einstmals eine Holzwand gestanden und die wurde dann eben dort in den Wänden durch diese kleinen Löcher, die da reingemeißelt wurden, damit verankert. Hier muss man sich natürlich fragen, man macht sich die Arbeit, baut eine riesige Pyramide, 144 Meter hoch, weit über 200 Meter Kantenlänge und aber Millionen Tonnen Gestein. Warum setzt man dann einfach in diese Grabkammer, in die Hauptkammer eine Trennwand aus Holz hinein, die natürlich dann heute spurlos verschwunden ist? Also bisschen mehr Fantasie möchte ich da doch mal schon auch den Bauherren zusprechen. Nur wofür diese seltsamen Löcher dann, diese viereckigen Löcher dann in den Wänden sind, ist natürlich vollkommen unklar. Man könnte vielleicht spekulieren, ja, da sollten auch Lüftungsschächte, Seelenschächte, wie man sie auch nennen mag, irgendwie mal reingebaut werden. Und man hat es dann halt aufgegeben und hatte keinen Bock mehr. Dann gibt es auch wieder, ich sag mal, wilde Spekulationen. Denn einige behaupten, auf einigen Fotos wären diese Schächte nicht zu sehen. Auf alten Zeichnungen wären sie zu sehen, auf modernen Fotos der Hauptkammer in der Chefrenpyramide wären sie quasi verdeckt, als wenn sie verputzt wären. Da würden die Ägyptologen irgendetwas verschweigen, da sie ihn weit, weit, weit hineinführen in geheimen, dunklen Kammern, komme ich gleich darauf zu sprechen nochmal. Aber hier muss man sehen, wenn man da als Besucher in der Hauptkammer ist, in der Grabkammer, da kann man nicht einfach mal gucken, wie tief denn denn wirklich reingeht, denn sie sind tatsächlich da, das braucht man nicht mehr vertuschen, auf Fotos ist es auch zu sehen. Da muss man eine Leiter haben, um zu gucken, wie tief die wirklich reingehen. Das kann natürlich ein Otto-Normalbesucher vielleicht mit etwas Backschö, wenn er sich eine Leiter bringen lässt, nur überprüfen. Ich glaube aber nicht, dass da wirklich diese beiden kleinen Löcher da in der Hauptkammer, dass die irgendwie vertuscht werden. Natürlich gab es, wie eigentlich in allen Pyramiden, auch in der Pyramide von Pharao Chefren allerlei Messungen mit modernster Technologie, Radar, Schallmessungen und so weiter und so fort, um eben Geheimkammern ausfindig zu machen. Schon 1977 wurden solche Messungen gemacht und man wurde auch immer wieder fündig. Man hat auch immer wieder gesagt, hier mit unserer Radarmessung, mit unserer Schallmessung, hier haben wir einen Hohlraum gefunden, zum Beispiel unterhalb der Hauptkammer, aber auch neben der Hauptkammer. Und da ist ein Hohlraum, eine Struktur, da ist irgendwie was Mysteriöses, in Anführungszeichen. Da sagt dann die klassische Lehrmeinung, ja, das kann gut sein, dass da überall noch Hohlräume sind, sagen sie auf der Cheops-Pyramide. Die werden aber bautechnisch bedingt. Man hatte da quasi Steine weggelassen, sie mit Sand gefüllt oder Schutt. Das ist so grob, dieser Schutt, dass da eben dann auf diesen Messgeräten solche Hohlräume angezeigt werden. Es sind aber nicht Geheimkammern, so wie ihr sie euch jetzt wahrscheinlich auch vorstellt, im klassischen Sinn, dass die Ägypter, die alten Ägypter, die alten Baumeister, sie wirklich so angelegt haben, also richtige Kammern und streng verborgen und geschützt und getarnt und darin befinden sich dann irgendwelche Schätze. Eben, dass es nur Kammern sind, die bautechnisch entstanden sind. Da kann man jetzt drüber lächeln, aber man muss sehen, vor allem wenn man vor Ort ist, in Gizeh und sich die Pyramiden anschaut, das sind nicht perfekte Steine, die da verbaut wurden. Das heißt ja immer fugenlos, millimetergenau verbaut. Das sind grobe Steine, die größten sind übrigens in den unteren Lagen, wo die Pyramide mit gebaut wurde und da sind Spalten, Fugen, da kann man den ganzen Arm, den ganzen Kopf reinstecken und da drin befinden sich Steinbrocken. Ich will nicht sagen Schotter, aber Bauschutt, da wurden die Hohlräume mit aufgefüllt. Das kann man sehen an den Pyramiden, überall in Ägypten. Also es ist nicht so, dass da perfekte gleiche Steine aufeinander zu einer Pyramide getürmt wurden, sondern das ist tatsächlich, Hohlräume wurden da aufgefüllt und all so etwas. Man hat sich da die Arbeit gespart. Das wird sehr oft übersehen, weil immer heißt es, diese super Millimeter verfugten Steine, das ist im Taltempel bzw. im Sphinx-Tempel unten an der Sphinx, da ist das so, da ist das wirklich also unglaublich präzise aus Granit gebaut. Und das ist aber etwas anderes, das ist eben nicht die Pyramide bzw. die Pyramiden. Ja, dubios, so möchte ich es mal nennen, wurde es vor 13 Jahren, genauer gesagt im Jahre 2007. Und zwar wurde da ein Bild veröffentlicht, was angeblich eine Geheimkammer zeigen soll, die sich neben der Hauptkammer in der Chefrenpyramide befindet. Ich habe damals darüber auch berichtet und dieses Bild ist sehr dubios und sagen wir mal, stammt aus einer mehr oder weniger unsicheren Quelle. Aber zuerst hat es veröffentlicht Erdogan Erdogan in diesem Buch Imhoteps Grab und ich möchte euch das Bild mal zeigen. Ich gucke mal hier so. Das werdet ihr wohl kaum erkennen können, so. Na, ich drehe das mal ein bisschen so. Ja, ich werde es mal einblenden, hat doch keinen Zweck. So kann man es nicht wirklich erkennen. Und dieses Bild hat, so schrieb es da, Erdogan, Erdogan in seinem Buch, er hat damals, hat vor allen Dingen auch ab Anfang der 1990er Jahre viel über Ägyptologie, Verschwörung und ägyptische Mysterien geschrieben. Aber er schrieb so, dass er das Bild unter kuriosen Umständen erhalten hat. Und es würde eine Kammer zeigen, eben, die sich neben der Hauptkammer befindet. Und man sieht ganz klar auf dem Bild, es ist ein sogenanntes Kraggewölbe, was man eben aus der Roten Pyramide von der Schur kennt. Da kann da auch der Tourist übrigens reingehen. Und natürlich von der großen Galerie in der Cheops-Pyramide. Dieses Kraggewölbe geht aber nicht so, sondern es geht quasi von unten nach oben, er steht quasi auf den Kopf. Erdogan Erdogan vergleicht es mit einer Badewanne. Man kann auf diesem Bild dann auch erkennen, da gibt es drei Rechtecke, ein Viereck und zwei kleinere Spalten. Da kann man dann interpretieren, spekulieren, deuten, das wären irgendwelche Stollen oder so, die da hineinführen. Bei diesem Rechteck könnte man vielleicht sogar mutmaßen, dass es einer von diesen, eins von diesen großen Löchern, die sich da ziemlich in großer Höhe befinden, in der Hauptkammer. Leider hat Erdogan, der hat mir damals das Bild auch zur Verfügung gestellt, ich hatte da 2007 auch drüber berichtet, hat nur gesagt, es wurde ihm zugespielt, so schreibt er wörtlich, und unter dubiosen Umständen dann ausgehändigt. Ob da irgendetwas dran ist an diesem Bild mit diesem Kraggewölbe, was auf dem Kopf steht, ich weiß nicht, ich wage es zu bezweifeln. Der Erdogan schreibt aber auch in seinem Buch, er hat mit einem Ingenieur, mit einem befreundeten Ingenieur, einem Kollegen dort auch heimlich Messungen gemacht mit modernster Technologie. In der Hauptkammer hat auch irgendwelche Hohlräume festgestellt, eben wie es zum Beispiel auch 1977 festgestellt wurde. Und er zieht da jetzt einen Zusammenhang. Ist das vielleicht das, was wir damals da gemessen haben? Aber so ein riesiges Kraggewölbe, was auf Kopf steht, ist natürlich in Ägypten unbekannt. Die gehen alle für ein spitz zulaufen nach oben hin und nicht so wie eine Badewanne so nach unten hin. Ob das wirklich stimmt, ob dieses Foto irgendwie authentisch ist, ich weiß es nicht. Es ist aber nicht so, dass da jetzt einfach zum Beispiel das Kraggewölbe von der großen Pyramide oder von der Roten Pyramide abfotografiert wurde und auf den Kopf gedreht wurde und das Foto etwas verfälscht wurde. So sieht es nicht aus, weil da ja eben solche viereckige Gänge, Stollen noch hineingehen. Außer natürlich, man kann ja heutzutage und damals, 2006 auch schon, sowas ganz schnell mit dem Grafikprogramm irgendwie hineinmalen oder so. Ich weiß nicht, wo das Bild herkommt. Ich unterstelle Erdogan Erdogan auf keinen Fall. Er hat das Bild sich irgendwie selber zusammengeschustert und behauptet nur, dass er da in Kairo von den Ägyptern, von den Ägyptologen unter dubiosen Umständen ausgehändigt bekommen. Ich weiß nicht, ich habe von diesem Bild seit 2007 nie wieder etwas gehört. Aber interessant ist das schon. Und natürlich Geheimkammern. Überall werden sie vermutet. Und ihr wisst natürlich, in der Cheops-Pyramide vor einigen Jahren, jetzt ist es ja ruhig, habe ich ja auch etliche Videos hierzu gemacht und Postings auf Fischinger-blog.de, ist ja die große Höhlung, die große Leere entdeckt worden. Eine große, riesige Kammer, in Anführungszeichen, oberhalb der großen Galerie, die sich da befinden soll, bis zu 30 Meter lang. Und übrigens auch eine Kammer, wird oft übersehen, in der Nähe des Eingangs, da oben drüber. Da hört man zurzeit auch nichts davon. Bin ich mal gespannt, ob da mal was Neues kommt. Aber es wurden ja auch Messungen im Rahmen dieses Projektes an der Pyramide von Pharao Chephren durchgeführt und da haben wir interessanterweise gar nichts von gehört. Es ging immer nur um die Cheops-Pyramide, um diese große Höhlung. Ob die da existiert und tatsächlich künstlich absichtlich eingebaut wurde als Versteck für irgendetwas, wer weiß das schon. Ja, ein kleiner Ausflug nach Gizeh, nach Ägypten, zur Entdeckung von Belzoni bei dem Eingang in die Chephren-Pyramide und was es da noch so alles gibt und gab. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass man vor allen Dingen, was eben das Offensichtlichste ist, dass sich diese Pyramide in ihrer inneren Struktur, in dem Kammersystem und in dem Stollensystem derart unterscheidet von der seines Vorgängers Pharao Cheops. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal mehr erfahren oder ob irgendwann mal irgendwelche verborgenen Geheimkammern mit Schätzen gefunden werden. Wer weiß. Und natürlich, ob die Mumien von Cheops und Pharao Chephren tatsächlich irgendwann mal gefunden werden, außerhalb der Pyramide, irgendwo versteckt, vielleicht auf dem Gizeh-Plateau, wie es ja Diodor von Sizilien im 1. Jahrhundert nach Christus behauptet hat. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch der kleine Ausflug gefallen hat. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen mit einer Premium-Mitgliedschaft hier. Dann bekommt ihr immer vor allen anderen meine Videos hier zu sehen. Diskutiert mal hier unten drunter, was haltet ihr von diesem Bild zum Beispiel. Spult mal was zurück, macht mal Pause, schaut euch das mal genauer an. Dubioser Herkunft. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf euren Feedback und ich freue mich. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Lars auf den Spuren des Unfassbaren.